Bitte bleibt stehen für das Lesen von Gottes Wort, das aus Römer 11 zu uns kommt. Die Verse 11 und 12. Hört jetzt die Worte des einzigen lebendigen Gottes. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Das ist Gottes Wort. Ihr dürft euch setzen.
Das ist nur das Auto übrigens. Nur das Auto. Lass es.
Als wir demnächst durch Römer 11, Vers 1 bis 10 geschaut haben, haben wir drei Dinge gesehen. Das erste war Gottes Geduld gegenüber seinem Volk. Wir wurden erinnert daran, dass Gott nicht die Nation Israel verworfen hat, das Volk. Und Paul hat es klar gemacht, basierend auf seinem eigenen apostolischen Dienst, dass er selbst immer noch dem Volk, dem er angehört, nach dem Fleisch nach, dient. Genauso hat Gottes Volk, die das besondere Objekt seiner Liebe sind, so wie es wie er es vorhergesehen hat, sind auch nicht verworfen. Zweitens haben wir gesehen, Gottes Fürsorge für sein Volk. Und er hat Elia zitiert, trotz Elias, obwohl Elia verworfen wurde von dem Volk, hat Gott ihn daran erinnert, dass er noch 7000 Männer übrig gelassen hat, die ihr Knie nicht dem Baal niedergebeugt haben. Und diese Tatsache, die bedeutet, dass wenn es durch den Glauben ist, dass es dann die Möglichkeiten für Werke verwirft. Wenn es durch Glauben, durch Werke wäre, dann würde es das Verheißung gegenüber Abraham zu nichts machen. Und drittens haben wir dann gesehen, dass Gottes Gericht gegenüber seinem Volk, er hat aus den drei Hauptabteilungen von dem Alten Testament zitiert, aus dem Gesetz, aus den Propheten und aus den Schriften. Und um zu sagen, dass das, was hier passiert, dass Israel fällt, um zu bekommen, was es verdient. Und all das ist auch in der Schrift schon geschrieben gewesen. Die Schrift legt deswegen auf unser Herz heute Morgen diese Verantwortung, dass wir nicht dem Evangelium widerstehen sollen. Dem Evangelium zu widerstehen bedeutet, zu leugnen, dass Jesus allein der Messias ist. Und das haben viele Juden getan eben. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat für alles für uns gelitten. Und viele Juden haben das abgelehnt. Also, widersteht nicht dem Evangelium. Lehnt es nicht ab. Wir sehen heute Morgen vier Dinge. Zuerst eine Ablehnung, die mit einem Nutzen, dann eine Ankündigung von einer Buße, drittens eine Ankündigung von Reichtum und drittens ein Plan, wie man es empfangen kann. In 11, Vers 11, Römer 11, Vers 11 heißt es, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Oder King James sagt, Gott verbiete es, dass das die Wahrheit ist. Paulus macht also eine Erklärung von Gottes Weg des Heils. Wie der Töpfer das Recht hat über den Ton, um zu entscheiden, was nützlich ist und was unnütz, so hat Gott auch das Recht, um zu sagen, ich sehe, was hier passieren wird und ich wirke das. Ich, wie beim Pharao, der ihm Gottes Herz verhärtet hat, oder wie er diesen Samen der Frau gewollt hat, der kommen würde, Gott hat das Recht dazu, das so zu wirken und zu bestimmen. Und das kann man durch das ganze durch die ganze Zeit von dem Wirken von Paulus sehen. In Apostelgeschichte 13 können wir das sehen. Sie haben das Evangelium zuerst den Juden gesagt und dann den anderen, aber sie haben Ablehnung erfahren von diesem Volk. Und das sagt Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 46 bis 48. Paulus und Barnabas äußerten sich freimütig und sprachen: Zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. Der Widerstand, die das Volk Israel hatte, war nicht ungeplant. Es war der Plan, dass sie diesen Widerstand haben, um Gottes Herrlichkeit voranzubringen, indem er auch die Heiden rettet. Außerdem hat es dazu gedient, um das Volk Israel zurückzuführen zu dem Kreuz, damit sie erkennen, wer Gott ist. Aber dieser Widerstand liegt an der Sünde von Menschen und an der Auswirkung von dem Fall, von dem Sündenfall. Paulus macht es ganz klar, dass es nicht einfach nur so ein Spaß war oder eine Bösartigkeit von Gott war, die Menschen dazu gebracht hat, um zu fallen. Gott ist nicht der Autor der Sünde. Gott zwingt nicht den Menschen zu sündigen. Der Mensch braucht keine Kraft, um zu sündigen, die ihn dazu zwingt, sondern er will das von allein tun. Was ist dann also der Nutzen dahinter, dass Israel verworfen wird oder nicht verworfen, dass Israel fällt? Das ist ihre eigene Sünde. Wir sehen ihre Sünde daran, dass sie stolpern. Paulus sagt, was sie alles bekommen haben, dass sie alle die Bünde, die Verheißungen, all die besten Dinge, die sie hatten. Und was tun sie? Sie fallen auf den Boden und verwerfen das Wort Gottes. Es ist Stolpern hier bedeutet nicht irgendwie, dass es was aus Versehenes ist, was passiert, sondern es ist was Absichtliches, was hier passiert. Sie sündigen Absichtliches. Sie wollen Gottes Wort nicht halten. Jakobus schreibt es in 2, Vers 10. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem oder stolpert, der ist ganz schuldig. Israel stolpert dadurch, dass sie den Messias verwerfen, wenn ihr euch an Römer 9, Vers 30 bis 33 zurückerinnert, über den Stolperstein. Paulus zeigt also diesen Nutzen, den dieses Stolpern hat. Es war, damit sie fallen. Sie sollen fallen, damit sie sehen, dass die einzige Hilfe, die sie haben, zu ihrer Erlösung durch Jesus Christus ist. Paulus fragt also diese Frage: Ist Gott wirklich der Israel zwingt dazu oder dazu bringt, dass sie stolpern, dass sie sündigen? Und dann sagt er als Antwort: Das sei ferne, auf keinen Fall. Wenn es Gott nicht war, der sie dazu gezwungen hat, zu stolpern oder dazu geführt hat, dazu, dass sie stolpern, wer war es denn dann? Es war ihre eigene Sünde, ihre Übertretung. Dass sie in Adam geboren sind und dass sie unmöglich sind, ohne den Geist Gottes zu Gott zu kommen. Es ist nicht das erste Mal, dass Paulus dieses Wort Übertretung oder ihr Fall, Fehltritt, Übertretung nutzen im Römerbrief. Es bedeutet wirklich eine totale dass sie die moralischen Standards Gottes übertreten. Er benutzt es zum Beispiel in Römer 5, Vers 15 bis 18. Denn wie durch die Übertretung des einen, die vielen gestorben sind, und das Urteil, er hat nur so ein paar Teile daraus gelesen, wie es über eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte. Also, es ist ihre Übertretung von Israel, ist ja der Grund für ihre Sünde. Aber auch als Adam, in Adam geboren zu sein, in Sünde geboren zu sein. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch ihre aktive Sünde des Ablehnens des Messias. Das Wort, das Paulus hier benutzt, diese Übertretung, das ist anders als das normale Wort, das man sagt, wegen Übertretung des Wortes Gottes. Aber es passt genau für ihre Übertretung, für ihr falsches Tun, für ihr Ablehnen Gottes. Was ist denn jetzt also das, was dahinter steht? Was soll es bewirken, diese Ablehnung? Und was ist was Gott damit erreichen möchte, mit ihrer Hartherzigkeit? Er möchte die Nationen zum Glauben bringen. Der Paulus hat es schon einmal gesagt in Römer 10, Vers 19, wo er doch 5. Mose 32 zitiert: Sie haben mich gereizt an dem, was nicht Gott ist. Mit ihrer Abgötterei haben sie mich erzürnt. Und ich will sie wieder reizen an dem, was nicht dein Volk ist. An einem törichten Volk will ich sie erzürnen. Also, er möchte sie provozieren, reizen, dass sie akzeptieren, wer Christus ist. Das ist so ein bisschen wie bei einem Feuer, einem Lagerfeuer. Meistens geht man irgendwie an so einen Punkt, wo das Feuer langsam dunkler wird, kleiner wird. Und dann fühlst du es wieder, dass es kalt wird und so. Und dann stechst du mit dem Stab rein, du provozierst es sozusagen, damit das Feuer wieder ein bisschen mehr Sauerstoff bekommt und wieder sich aufwärmt. Und so macht es hier auch der Herr mit Israel, um das Volk wieder zu reizen, anzureizen zu einem echten Glauben. John Calvin macht hier so die Analogie, wie Israel versucht wird, zur Eifersucht zu reichen. Und er zitiert hier jetzt einen Teil aus seinem Kommentar, dass er wie ein Mann seine Frau irgendwie so ein bisschen verwirft und ihr abweist, um sie zur Eifersucht zu bringen sozusagen, und dass sie sich wieder mit ihm versöhnt, auf eine gute Art und Weise, nicht jetzt durch irgendwelche Sünde. So versucht es Gott mit uns. Das war so das Beispiel. Gott versucht es mit seinem Volk. Gott möchte, dass sie eine echte Leidenschaft haben für Gott, ein Eifer für Gott. Die Hoffnung ist, dass Paulus sie provoziert, indem er zu den Schriften, zu dem Zeugnis der Schrift, zum Wort Gottes zurückkommt, um sie zu provozieren. Deswegen erinnert uns Paulus jetzt daran, dass diese Straucheln, diese Ablehnung, nicht das, was Gott für sie tut, zunichte bringt. Er möchte, dass sie zu einem lebendigen Glauben an Jesus kommen. Gott ist ein Gott, der verloren. Es ist in der Natur Gottes, dass er möchte, dass die Menschen zu einem lebendigen Glauben kommen. Ezekiel spricht davon in Ezekiel 18, Vers 23. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? Und Ezekiel 33, Vers 11, so spricht zu ihnen, so wahr als ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehrt euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Der Herr sucht nach den Verlorenen. Gott ruft aus jedem Volk, Stamm und Nation. Gott erlöst aus jedem Stamm, Volk und Nation. Gott wählt aus jedem Volk, Stamm und Nation. Gott hat nicht das nullifiziert, also zunichte gemacht, was er versprochen hat. Wenn du nicht in Christus bist, dann bist du nicht ein Same der Verheißung, wie er schon Paulus in Römer 9 gesagt hat. Die Juden sollten diese Verheißungen anschauen, die sie durch ihr Geburtsrecht, durch ihre Geburt bekommen haben, aber die nur ergriffen werden können durch den Glauben. So wie Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde, so sollten auch sie diese Verheißungen im Glauben suchen. Der Herr ändert sich nicht. Immer noch heute ruft er die Verlorenen zur Umkehr. Sogar in dem Volk von Israel. Gott möchte nicht, dass irgendjemand vergeht und die Nachricht von Jesus Christus verwirft, sondern dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Verwirf nicht die Botschaft des Evangeliums. Es ist nicht nur für das Volk Israel. Es ist für dich, wenn du in Jesus Christus bist. Verwirf nicht das Evangelium. Deine Tage sind gezählt. Du weißt nicht, wann der Herr sie von dir nehmen wird. Und nur die, die glauben und bekennen, dass Jesus Christus Herr ist und ihn von den Toten errettet hat, der wird gerettet werden. Es gibt nichts Wichtigeres als diese einfache Wahrheit und diese Nachricht. Entweder wirst du mit Gott sein und eine ewige Gemeinschaft mit ihm, eine intime Beziehung zu ihm erleben, oder du wirst seinen Zorn bekommen, der von aller Ewigkeit ist, wo Gott darüber sagt, dass Jesus sagt, dass der Wurm nicht vergeht und der Schmerz endlos sein wird. Erstens schauen wir also diese eine ein Widerstand, der mit einem Nutzen hat. Und zweitens schauen wir uns an eine Provokation zur Buße. Dieser Widerstand des Volkes Gottes, der Juden, des Volkes Israel, zeigt wirklich, wie was Paulus in Römer 9 bis 11 sagen möchte. Gott hat das Recht, er hat das Privileg, er ist der Souveräne, der Heil anbietet für den er will. Und es ist so, wie als ob wir gesagt werden in Römer 9, Vers 25 bis 26 über die Heiden, dass Gott erretten will, wen er will. Und es wird geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Ich werde nicht mein Volk nennen. Und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wir sehen also durch diese Provokation zur Buße die Natur von Gottes Souveränität. Gott hat schon gezeigt, dass er Heil und Rettung bringen wird zu einem Volk, die früher nicht sein Volk waren, wo das Volk Israel früher die Nutznießer der Verheißungen des Bundes und des Segens waren, sie enge Gemeinschaft mit Gott hatten, die das Opfersystem hatten, das für ihre Sünden gesühnt hat, werden sie jetzt nicht mehr das spezielle Volk sein und das Objekt seiner Liebe. Aber haben die, stattdessen werden jetzt die Heiden sein Volk. Haben die Heiden denn danach gesucht? Nein, Paulus hat uns schon in Römer 9, Vers 30 gesagt. Was sollen wir nun sagen? Dass sie von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Paulus ist explizit darin, dass er sagt, dass diese Verwerfung und diese Ablehnung von Israel darin lag, dass sie das Gesetz Gottes falsch verstanden haben. Das ist das, was Paulus auch schon in Römer 9 bis 11 gesagt hat. Er hat diesen besonderen Punkt gesagt in Römer 10, Vers 19 bis 20. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Das, was hinter Paulus Argumenten steht, das, was er betonen möchte, ist, dass diese falschen Traditionen der Schriftgelehrten, die bedeuten, dass sie Gerechtigkeit von ihren Werken, von dem Gesetz kriegen könnten, er möchte diese Traditionen von den Pharisäern und Schriftgelehrten zurückschweißen und sagen, dass in den Verheißungen das Ja und Amen ist, aber nicht in den Traditionen. Paulus sagt jetzt mehrmals, nutzt er diese Schriften, diese drei Abteilungen des Alten Testamentes, um vorzuzeigen, dass das ein Plan Gottes war vom Anfang an. Dass nicht Gott hier irgendwas jetzt falsch gemacht hat oder irgendwas geändert hat, sondern dass es schon immer so war. Und er möchte das Volk Israel zurück zur Schrift bringen. Ihr habt Eifer, aber ihr habt es nicht mit Erkenntnis. Ihr habt nicht die Schriften erforscht, um es zu verstehen. Wenn ihr je versucht habt, ein Möbelstück ohne Anleitung aufzubauen, dann seid ihr bestimmt schon zu dem Punkt gekommen, wo ihr es in eurem Kopf schon fertig aufgebaut habt, aber ihr schaut euch auf die Teile an, die noch übrig sind und merkt, ihr müsste alles wieder aufbauen, damit ihr das erste Teil, das ihr hättet verbauen müssen, aufbauen müssen und müsste alles neu aufbauen. Ihr habt irgendwie diese Erkenntnis zu irgendeinem Punkt, ich hätte vielleicht die Anleitung lesen sollen und dann wäre ich nicht so falsch gegangen. Paulus erinnert sein Volk jetzt, dass sie zurückgehen sollen und die Anleitung lesen sollen, dass sie zurück zu Gott gehen sollen, wie er in der Schrift offenbart ist. Diese Wahrheiten bleiben stehen. Das ist die einzige Wahrheit, die fest ist. Und das Volk hat diese Wahrheit. Aber sie versuchen, Religion zu bauen, ohne dieses Benutzerhandbuch. Sie wollen etwas aufbauen, was also anders ist als das, was Gott eigentlich möchte. Und manchmal machen wir das ja auch, dass wir nicht unser Fundament auf den Schriften haben, wenden wir uns immer wieder den Schriften zu, wie der Psalmist sagt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Fuß und ein Licht für meinen Weg, das unseren Weg beleuchtet in unseren dunkelsten Stunden. Israel hat, ist es Übertretung war, dieses Segen, der direkt vor ihnen lag, zu verwerfen. Sie hatten den Messias in ihre Augen schauen und sie haben es trotzdem verworfen. Sie haben das Wort Gottes, das Mensch Fleisch wurde, haben sie verworfen. Sie haben Jesus gehasst. Sie haben so gehandelt wie das Volk bei Samuel, als sie gesagt haben, wir wollen Gott nicht mehr als unseren König. Und sogar die Juden haben gesagt, weg mit diesem, wir haben keinen König außer Cäsar. Hinweg mit diesem. Sie haben es gemacht und es ist nicht das letzte Mal, dass es Ungläubige tun und sich Herrscher oder Götzen suchen nach ihrem eigenen Herzen und nicht den Herrn Gott suchen, wie es in der Schrift prophezeit ist. Zur selben Zeit zeigen die Schriften, dass Gott vorhatte, dass es vorhergesehen hat, vorherbestimmt hat, es so designt hat, dass die Nationen ein Teil des Reiches Gottes werden. Er hat ein Volk, ein Schafe, seine Eigentum, die nicht zu der Herde gehört haben, aber die jetzt mit eingeschlossen werden. Und wir bekommen eine Vorschau dessen, was es bedeutet, wenn wir 1. Mose 9, Vers 27 lesen. Wenn ihr euch erinnert, Noah hat zwei Söhne gesegnet und Ham oder Kanaan eigentlich für ihre schlimme Sünde verflucht. Und Gott sagt dort in diesem Segen oder Fluch: Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Wenn wir also nachher die Verteilung all dieser Menschen sehen, wie es Menschen gibt, die von dort bis nach Europa gewandert sind zum Beispiel, dann sind es die Nationen, die Gott im Sinn hatte. Sie bekommen diese Segnung, die Gott Abraham gegeben hat. Das ist nichts Neues. Das war alles das, was den Plan, den Gott von Anfang an hatte. Tut mir leid, das war nicht besonders gut übersetzt. Und sogar die Propheten haben schon von einem Tag gesprochen, wenn die Nationen ein Teil von Gottes Plan werden würden. Jesaja 60, Vers 3. Die Heiden werden in deinem Licht wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Genauso Micha 5, Vers 7. Und es werden die übrig aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie ein Tau vom Herrn und wie die Tröpflein aufs Gras, das auf niemand hart noch auf Menschen wartet. Zacharja 2, Vers 11. Und sollen zu der Zeit viel Heiden zum Herrn getan werden und sollen mein Volk sein, spricht der Herr. Und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erfahren, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Gott verheißt es. Gott garantiert es, dass es so passieren wird. Und Gott bewahrt diese Verheißung, die er gemacht hat, dass er sich ein Volk für sich retten möchte. Nicht durch irgendwas, was in dir ist. Nicht durch irgendwelche gute Sache, die du tust oder tun könntest oder nicht tust. Nicht durchs Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern durch seine eigene gnädige Liebe, die er für sein Volk hat. Bekommst du es durch den Glauben allein. Das sollte jetzt also nicht dazu dienen, als ein Urteil über das Volk Israel, nicht nur als ein Urteil über Israel, dass sie den Messias verworfen haben, sondern es soll auch ein Urteil sein gegen dich, wenn du fortsetzt, Jesus Christus als den Herrn in deinem Leben zu verwerfen. Es gibt keine Rettung ohne ihn. Es ist Christus allein. Verwirfst du ihn nicht, verwerfe nicht das Evangelium. Wir haben also zuerst auf ein oder den Sinn hinter diesem Widerstand gesehen. Zweitens, der Provokation, die zur Buße leiten soll. Und jetzt sehen wir drittens also dann noch die Ankündigung von Reichtum. Wir lesen in Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wir setzen es dann noch fort. Wenn Gott, nur Gott kann das nehmen, was böse ist und es zu einem Guten machen für seine eigene Herrlichkeit. Das ist genau das, was wir im Leben von Josef sehen. Im letzten Teil von Genesis 50. Ihr habt es zum Bösen gemeint. Aber Gott hat daraus etwas Gutes gemacht. Damit er viele Menschen retten könnte, um sich ein Volk zu retten, einen Überrest, um das, den Überrest zu retten, um das, den Samen der Frau zu retten. Der Mann hat, Mensch hat es, wollte was Böses draus machen, aber Gott hat es gemeint, um etwas Gutes draus zu machen. Nicht nur in dem Leben von Josef sehen wir die Bosheit des Menschen, die Gott benutzt, sondern auch im Leben von Jesus Christus. Jesus sagt in Apostelgeschichte 2, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, den Mann von Gott unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen erwiesen, welche Gott tat durch ihn unter euch, wie denn auch ihr selbst wisst, denselben, nachdem er aus bedachtem Rat und Vorsehung Gottes übergeben war, habt ihr genommen durch die Hände der Ungerechten und ihn gekreuzigt und erwürgt. Was die Menschen zum Bösen nutzen, nutzt Gott zum Guten. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Den Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, welchen ihr getötet habt und an das Holz gehängt habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Der Mensch hat eine böse Absicht, aber Gott hat eine gute Absicht damit. Dieser Plan des Heils war verbunden damit, dass Israel übertritt und den Messias kreuzigt. Hier im Vers 12 sehen wir eine Hoffnung, die da geschürt wird, dass das Volk Israel provoziert wird und umkehrt und an Jesus Christus glaubt. Ihre Übertretung war dieses Verwerfen, dass Christus der Messias ist. Und durch ihre Übertretung konnte das Evangelium dann zu den Nationen kommen. Gott hat es zu etwas Gutem etwas Gutes daraus bewirkt. Eine ganze große Menge an Menschen, egal was ihr Erbe ist, wo sie herkommen, was ihre vorigen Gaben war, ist ein reicher Schatz. Das Wort Reichtum hat verschiedene Bedeutungen. Manchmal bedeutet es eine temporäre Reichtum, aber hier bedeutet es einen Überfluss, einen ewigen, ungebundenen Überfluss vom Leben, der ewig währt durch Christus allein. Das heißt, wenn hier Reichtum steht, dann geht es um den Segen, der in der Rettung gefunden wird. Das ist dieser Reichtum, den Paulus im Kopf hat. Woher wissen wir das? Dass er nicht über irgendwas anderes redet, dass er irgendwie über weltlichen Reichtum redet. Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. In Epheser 1, Vers 7 sagt er, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Reichtum von Gottes eigener Gnade. Die werden in der Erlösung, die wir durch Jesus haben und der Vergebung. Wir sehen das auch in Epheser 2, Vers 7, auf dass er erzeige in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das sind Reichtümer, die wieder im Zusammenhang mit der Erlösung stehen. Deswegen, wenn Paulus in Römer 11, Vers 33 abschließt, diesen ganzen Abschnitt, dann sagt er, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Kenntnis Gottes. Dieser Reichtum, der zu dem der Rettung zu dem zur Rettung dient. Das war der Kern von dem, was Paulus gepredigt hat. Wie er auch in Epheser 3, Vers 8 schreibt. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, was soll er predigen? Den unausforschlichen Reichtum Christi. Der Fehler von Israel, das, was sie nicht angenommen haben, den Glauben an Christus durch Glauben allein, in Christus allein, bedeutet, dass noch viel mehr zum Glauben an Christus kommen können, an diesen Reichtum kommen können. Wie oft in den Nachrichten oder auf sozialen Medien seht ihr reiche Menschen, der den besten Lebensstil habt, den du dir vorstellen kannst, wo wir ganz viel beneiden können, ein tolles Haus, ganz viele tolle Geräte, Gadgets, Technologie. Aber merkt ihr oder versteht ihr, dass der Reichtum, den wir in Christus haben, alles weit bei weitem übertrifft, allen Reichtum auf der Welt, den wir oder hier in diesem Leben, den wir haben könnten. Die Reichtümer auf der Erde, die werden verbrennen. Häuser können verbrennen oder Menschen müssen in Schulden gehen. Aber das Reich Gottes wird für immer bestehen. Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz, sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 19. Du solltest in deinem Schatz, dein einziger Schatz, den du haben solltest, ist Jesus Christus. Die Vergebung, die Erlösung, die du hast. Denn einen weltlichen Verlust für einen geistlichen Reichtum. Warum hoffst du? Warum kannst du durchhalten? Weil Jesus alles dir gegeben hat in seinem Reichtum. Alle Segnungen des Himmels. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du bist aufgestanden zu einer Neuheit des Lebens. Du kannst durchhalten in der Mitte von Problemen, weil Jesus vor dir geht. Er ist schon diese Straße gegangen durch das Tal des Todesschattens. Weil Jesus dein Schatz ist, kannst du durchhalten. Deswegen kann Paulus sagen, ich kann alles tun in dem, der mich stark macht. In diesem Abschnitt sehen wir auch die Größe von Gottes Rettungsplan. Paulus benutzt hier diese Worte Reichtum gegenüber der Welt, Reichtum gegenüber den Nationen. Er benutzt beide Ausdrücke als Synonym, sie bedeuten dasselbe, aber weil er es zweimal benutzt, hebt er es hoch. Er zeigt, dass sie miteinander Bezug haben aufeinander. Wir können jetzt hier das Wort Welt natürlich nicht nehmen, um zu sagen, dass Christus für alle gestorben ist, alle Menschen, dann werden wir Universalisten, Alphasöhne. Er meint damit, dass es nicht davon abhängt, wo du herkommst, wer du bist, zu welchem Volk du gehörst sozusagen. Es ist der ganzen Welt angeboten, allen. Paulus sagt also, dass diese Apostasie, dieser Abfall von Israel, der größte Segen für die Nationen geworden ist. Paulus sagt, dass er diese neue Herde, die hier entsteht, dass er die hier weiden muss. Wir sehen in den nächsten Versen, dass die Heiden mit eingeschlossen sind, eingepfropft in das Volk Gottes, in diesen Baum, den es dort gibt. Sie sind nicht länger abgeschnitten von dem Volk. Beides ist die Übertretung und auch ihr Fehler ist eine Folge davon. Ihr Fehler ist wirklich die Ablehnung dessen, was die Heiden jetzt bekommen. Sie lehnen den Messias ab. Ihre eigene einzige Hoffnung, ihre einzige Hoffnung im Leben und im Sterben haben sie verworfen, dem sie alles verdanken, ihr Leben. Wir müssen deswegen also jetzt über unser eigenes Leben nachdenken, bevor wir zum rettenden Glauben an Jesus Christus kamen. Wir waren vielleicht finanziell reich und uns ging es vielleicht gut, aber wir waren geistlich bankrott. Wir hatten keine Hoffnung, wir hatten Schulden, die so hoch waren, dass wir sie nicht im Leben hätten zahlen können. Diese Reflexion sollte dich zu den Knien bringen in einen Dienst, Gottesdienst. Deine Schulde, deine Sünden, deine Übertretungen, das hat Jesus Christus, all deine moralische Bankrott, all dein Brechen des Gesetzes, sind in Jesus Christus ans Kreuz geschlagen. Und Jesus hat gesiegt, einmal und für immer. Jesus hat selbst den Zorn Gottes, den du verdient hast, auf sich genommen, hat es demütig getragen und mit Willen hat es ertragen, hat es alles zum Abschluss, hat es vollbracht. Siehst du diesen Reichtum und hängst du dich daran, an diesen Reichtum, den in Christus gefunden wird? Oder möchtest du dich an deine eigenen Werke und deren Reichtum hängen, die einmal im Feuer des ewigen Gerichts verbrannt werden? Wenn widersteh nicht dem Evangelium. Wenn du es hörst heute, dann wende dich nicht davon ab. Wir haben also allen den hilfreichen Widerstand des Volkes Gottes gesehen und seinen Nutzen zur Erwählung. Wir haben die Provokation gesehen zur Buße und das Schriftzeugnis, das dem Staat dem gegenübersteht. Wir haben die Ankündigung des Reichtums gesehen und schlussendlich sehen wir jetzt den Plan der Annahme. Wie heißt es am Schluss von diesem Vers? Wie viel mehr ihre Vollzahl? Manchmal sagt man ja sowas, dass man sagt, ja, das und das ist doch wirklich sehr gut. Und dann kann man aber noch anfügen, wie viel mehr ist doch noch etwas anderes. So macht es ja auch Jesus, wenn er Gottes Fürsorge zeigt für sein Volk und ihre Dinge, wo er sagt, dass wenn ihr euch die Vögel anschaut und die Blumen und seht, wie Gott sie versorgt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater für euch sorgen, wenn ihr ihn fragt. Das wird sozusagen auf eine neue Stufe emporgehoben. Und genauso wird es auch der Kraft und der Fülle von Jesus' eigenem Opfer hervorgehoben. In Hebräer 9, Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinigten sprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Paulus eskaliert jetzt hier also diesen Tatsache, dass das Reichtum für die Nationen gibt. Und dann sagt er, wie viel mehr wird es Freude geben und wunderbar sein, wenn das Volk Israel zurückkommt, zurückfindet zu Gott. Heil und Rettung ist der größte Schatz, den wir je finden können. Deswegen jeder, der es bekommt, der es von Gott bekommt, der wird erfüllt werden davon. Das ist genau das, was Paulus sagt im Vers 12. Wie viel mehr ihre Vollzahl? dieses Vollzahl, diese Fülle, die bedeutet, dass irgendwas komplett vollgefüllt ist. Also zum Beispiel bei einem Segelschiff oder so, dass es genug Ruderer gab oder die auch sicherstellen konnten, dass das Schiff mit all seinen Ladungen an das Ziel kommen könnte. Es bedeutet, dass das ganze Schiff gefüllt ist, in seiner Totalität, in seiner Fülle, um keinen Platz zu verschwenden. Noah hat auch gewartet, bis die Arche ganz gefüllt war. Und so wartet auch Gott darauf, dass das Volk Gottes ganz voll wird, bevor dieses Gericht kommt, das getan wird durch Feuer. Es ist nicht eine neue Form des Evangeliums, das rettet, wie manche vielleicht denken würden. Also kein neues, kein anderes Evangelium. Paulus hat es schon klar gemacht, dass Gottes Wort nicht aufgelöst ist dadurch, dass Israel widerspenstig ist. Es ist kein bisschen Ungerechtigkeit auf Gottes Seite. Aber was Paulus hier zeigen möchte, ist, dass dieser große Plan der Erlösung, die Gott auch den Heiden gezeigt hat oder jetzt den Heiden gebracht hat, ist nicht festgelegt auf diese Gruppe allein, sondern er erklärt, dass wir uns freuen können darüber, dass die Heiden eingeschlossen sind. Aber wie viel mehr Freude wäre es, wenn doch das Volk Israel auch zurückkommt in das Volk Gottes? Wie groß wäre dann wenn die Vollzahl zukommt? Das wird so ein froher Moment sein. Herwan Barwink, ein großer Theologe, hat über diesen Abschnitt geschrieben, die Heidenwelt, die verdankt ihre Versöhnung dem Fehler der Israeliten. Es ist egal, ob ihr aus Israel kommt oder aus Deutschland oder aus Afrika. Wenn du zu Gott kommst, dann wird es eine wunderbare Freude geben. Aber wie viel größer ist das, wenn doch alle Nachkommen aus den 12 Stämmen, die Gottes Verheißungen hatten und doch nicht nachfolgen wollten, wie größer wird es sein, wenn sie auch angenommen werden? Es wird auch eine volle Inklusion sein. Man kann sich vielleicht vorstellen, die drei Gleichnisse, die Jesus in Lukas 15 erzählt. Da sind doch drei Gleichnisse davon, wie Jesus, wie etwas verloren wird. Einmal ist ein Schaf, das verloren wird. Einmal ist eine Frau, die eine Münze verliert. Und dann ist es, wie erzählt er über die Freude, die passiert, wenn der verlorene Sohn wieder zurückkommt, der alles aufgegeben hat für einen weltlichen Genuss und doch dann wieder in die Arme des Vaters zurückkommt. Paulus erinnert uns daran, dass obwohl das die Menschen als das Volk Israel, dass sie etwas verloren haben in dem Nicht-Annehmen der Wahrheit der Schriften, dass es trotzdem wieder zu einer Fülle kommen wird. Nicht, dass dieses ganze Volk in irgendeiner Zukunft errettet werden wird, aber dass Menschen aus diesem Volk zu Gott sich kehren werden. Und wir sehen das auch heute. Es gibt Menschen, die Teil der Kinder Israel sind, und die umkehren und zu Gott finden. Und das erinnert uns an dieses wunderbare Lied von dem Lied Amazing Grace, O Gnade Gottes wunderbar. Ich war einmal blind, aber jetzt wurde ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Und wirklich, das sollte in dem Herzen unseres Gebetes sein, dass wir für andere beten, für andere Nationen, für solche, die geblind sind in ihren eigenen Sünden und Übertretungen, die tot sind in ihren Sünden und Übertretungen. Wir sollten uns um sie kümmern, wie Paulus sich um sie kümmert, indem wir das Evangelium verkünden. Oder besser noch, wir sollten so uns um sie kümmern, wie Jesus sich um sie gekümmert hat, der gekommen ist in menschlicher Form, um Sünder zu suchen und zu retten. Der Messias hat sich an den Tisch gesetzt mit den schlimmsten Menschen der Gesellschaft. Unsere Sorge, unser Anliegen sollte das Anliegen des Herrn Jesus Christus widerspiegeln. Wahre biblische Theologie kommt vom Herzen des Gehorsams. Seid ihr ein Volk, das überzeugt ist von diesen Wahrheiten? Aber seid ihr solche, die sich danach sehnen, wie Gott, dass die Ungläubigen in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, die ungläubigen Freunde, die du hast, dass sie nicht verloren gehen, sondern kommen und dem Herrn dienen. Ihr solltet es, weil Jesus tut es. Jesus kam, um zu suchen und zu finden. Er hat verkündigt diese Wahrheiten doch deutlich. Dreht nicht den Tisch weg und denkt, dass irgendwie eure Taufe euch Zugang zur Kirche gegeben hat und dann könnt ihr euch wie ein Mönch zurückziehen und nie das Wort Gottes verkünden der Welt. Ich habe das schon oft gesagt und ich sage es euch nochmal, ihr habt ein größeres Privileg als ich, weil ihr in der Welt umgeben seid von Nicht-Ungläubigen und dort eine Aufgabe habt. Nehmt ihr das auf die leichte Schulter oder lasst ihr euer Licht leuchten in die Dunkelheit. Haltet ihr es wie eine Lampe vor euch, damit die Menschen zum Glauben finden. Oder nehmt ihr das Wort Gottes und seid da beschämt davon, stellt es unter euren Schemel, lasst es zu Hause, wenn ihr zur Arbeit geht oder von dem, was ihr tun müsst. Verschließt euer Herz nicht dem Evangelium, wenn ihr es heute lest. Das Wort Gottes ist Rettung für den Juden zuerst, aber dann auch für den Griechen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird dadurch gezeigt. Widersteht nicht dem Wort Gottes. Geht deswegen hinaus in die Welt. Macht Jünger. Verkündet das Licht des Evangeliums denen, die es dringend nötigen. Und damit lasst uns zu dem Herrn im Gebet gehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Wahrheit deines Wortes. Was für eine Gnade können wir dort finden, dass du uns berufen hast. Ein Volk, das dich nicht geliebt hat. Ein Volk, das dich nicht liebt. Ein Volk, das die genauso wie die ganzen die ganzen, die dort neben dem Kreuz standen und geschmäht und gespottet haben, dass wir dort mit ihnen gewesen wären und gerufen hätten, kreuzige, kreuzige ihn. Und Herr, doch hast du uns die Hoffnung des Evangeliums durch deinen Willen in unsere Herzen gegeben. Hilf uns, verändere unsere Herzen, unsere Gedanken, dass wir unsere Sünde sehen. Erleuchte uns durch dein Evangelium. Wir sind so unglaublich dankbar für diese wunderbare Wahrheit, die wir haben, die in Christus allein gefunden wird. Lass uns diesen Schatz nicht für uns selbst behalten, sondern der Welt verkünden, unseren Nachbarn verkünden, nicht nur unserem geografischen Nachbarn, sondern zu unserem Nachbarn aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Nation, damit wir ein Volk sind, das dich verherrlicht in allem, was wir tun und erhebt. Das ist nur durch den Heiligen Geist, der uns versiegelt hat, der in uns lebt. Vater, lass uns mit Mut bekennen, was dein Geist in diesem Wort geschrieben hat. Wir bitten all diese Dinge in Jesu Namen. Amen.